willkommen zur 19. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind im Normalfall meine Kollegin Merle Schark.
Moin Moin.
Und ich, Tamo Schwarz, aber heute begrüßen wir auch einen Studiogast, über den wir uns sehr, sehr freuen. Herzlich willkommen, Patrick Winzek.
Ja, moin, vielen Dank.
Und da steige ich gleich mal ganz persönlich ein. In dieser Woche lacht oder blutet dein Fußballherz?
Tatsächlich lacht es eher. Also wahrscheinlich auf die Frage angesprochen, Holstein Kiel aufgestiegen. Ja, ich habe natürlich nicht alle Spiele gesehen dieses Jahr, aber immer mal verfolgt. Und ja, ich glaube, allein für die Stadt Kiel umso schöner, dass man neben dem THW jetzt auch eine andere Kieler Mannschaft hat, die in der ersten Liga spielt. Und es kommen ja auch sehr namhafte Mannschaften und Spieler dann zu uns ins Stadion.
Ich frage deswegen einmal zur Erklärung, weil dein Heimatverein und dein Herzensverein eigentlich MSV Duisburg ist. Du hast ganz früh, als du in Kiel warst, einmal in einem KN-Fragebogen gesagt, ein Traum ist, dass Holstein Kiel und MSV Duisburg in Kiel gegeneinander spielen. Das ist auch ein paar Mal passiert in der dritten und zweiten Liga. Aber jetzt ist Duisburg abgestiegen und dann ist zwischen Liga 1 und Liga 4 eigentlich so viel Raum, mehr geht's gar nicht für einen weinenden Fußballfan eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Ich durfte das auch miterleben. Ich war sogar selber mit im Stadion, als der MSV damals hier gespielt hat, damals in der zweiten Liga. Ja, und natürlich ist das schade. Also gerade, ich bin ja aus dem Ruhrgebiet und ja, wenn man dann guckt, was für Mannschaften, was für Traditionsvereine in den letzten Jahren immer abgestiegen sind, Rot-Weiß Essen, jetzt der MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, das waren auch mal namhafte Mannschaften in der ersten Liga und ja, leider ist momentan der Trend so, dass die Traditionsvereine sich irgendwie nicht über Wasser halten können und somit dann immer tiefer in die Ligen absteigt.
Duisburg ist ja sogar Gründungsmitglied der Bundesliga, also ja, das tut weh.
Und du gehst doch manchmal ins Stadion hier in Kiel, ne?
Tatsächlich war ich schon öfter im Stadion. Ja, ich habe einen guten Kartenhändler bei mir, wenn ich mal Lust habe und Laune.
Der wird
und
jetzt noch wichtiger.
Und jetzt noch wichtiger.
Also gib mir mal die Nummer nachher, bitte.
Ja, mein Sohn hat auch schon gesagt, er möchte unbedingt Bayern München sehen, weil ja, Manuel Neuer ist irgendwie sein Vorbild und hat gesagt, ja Papa, jetzt spielen ja in der ersten Liga, dann kann ich mir ein Autogramm von Manuel Neuer holen. Da habe ich gesagt, ja, können wir theoretisch machen, aber ist nicht so einfach anzukommen wahrscheinlich.
Mhm. Das heißt, du hast jetzt, wir können so entspannt über Fußball reden, weil jetzt eine Woche Nationalmannschaftspause war. Ihr habt noch einmal in Wetzlar eine kleine Schlacht erlebt und dann konntet ihr euch ein bisschen ausruhen. Wie hast du die Zeit außer im allgemeinen Holstein-Aufstiegstaumel erlebt?
Ja, tatsächlich haben wir noch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag trainiert in einer kleinen Gruppe. Viele waren natürlich jetzt mit den Nationalmannschaften unterwegs, haben Quali-Spiele gehabt oder haben Freundschaftsspiele gehabt und ja, wir haben für unsere Verhältnisse trotzdem hart trainiert, obwohl wir nicht viele beim Training waren. Aber wir haben tatsächlich dann das komplette Wochenende frei gehabt. Und ja, dieses Jahr, ich glaube, das Wetter gefühlt 4 Tage keine Wolke am Himmel gehabt, waren wir relativ häufig am Strand. Wir haben noch Besuch aus der Heimat bekommen und von daher ist auch mal schön, dass man 4 Tage zu Hause war und nicht über Handball philosophieren musste.
Aber ich will dich nicht enttäuschen, dies ist trotzdem kein Fußball, sondern ein Handball-Podcast. Und kurz nochmal zur Erklärung, wir gliedern diesen Podcast immer in so kleine Rubriken. Und traditionell ist die erste Rubrik immer der
Zebra-Formcheck.
Und in diesem Fall starten wir vielleicht auch mit einem Zebra-Knie-Formcheck, denn mit einem verletzten Knie hast du in Wetzlar das Spielfeld verlassen müssen. Die Ansage war 8 bis 10 Tage Pause, heute ist Tag 9. Wie sieht's denn aus?
Ja, ich kann wieder alles ganz normal machen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Glück gehabt. Also im ersten Moment tat es halt unglaublich weh, Knie auf Knie. Und dann bin ich irgendwie runtergehumpelt. Und dann hat der Arzt von Wetzlar nochmal drüber geschaut und hat mir eine Prognose gesagt, wo ich gedacht habe, das muss jetzt auch nicht sein. Und ja, am nächsten Tag war komischerweise wieder alles relativ weit in Ordnung. Das MRT war gut und es war ja eigentlich nur ein Bluterguss im Knie. Und von daher ja, konnte ich heute die Einheit wieder normal mitmachen, ohne Schmerzen, ohne alles. Also ich bin topfit wieder zurückgekommen.
Wahnsinn. Wahnsinn. Tamo hat dich in dieser Saison schon häufiger als Energiewunder bezeichnet. Das finde ich, trifft es sehr, sehr gut. Denn ja, der letzte Monat, und damit sind wir dann vielleicht auch schon direkt beim grundsätzlichen Formcheck. Mhm. Der hat ja wieder so einiges mit sich gebracht. Ihr habt, ja, letztendlich steht ja das sagenhafte Champions League Viertelfinale gegen Montpellier über allem. Wir waren erst in Montpellier, habt ihr mit 9 Toren verloren. Und eigentlich hat niemand so richtig dran geglaubt, dass ihr das im Rückspiel noch mit 10 Toren drehen könnt. Aber ihr habt es doch irgendwie geschafft. Nimm uns doch vielleicht einfach nochmal mit. Wie konnte dieses Wunder von Kiel, wie es ja inzwischen heißt, wie konnte das passieren?
Wie geht Wunder? Das wollen alle wissen. Wie kann man Wunder wahr machen?
Ja, ich glaube, mit der richtigen Einstellung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir miteinander gesprochen haben oder ob ich mit Christian Robum, unserem Pressesprecher, gesprochen habe, weil mir eine Frage gestellt hat, ja, wie sieht denn jetzt das Rückspiel aus? Schafft ihr das noch? Und ich muss sagen, ich war nach dem Spiel, wenn man immer so ist, dann hadert man mit sich selber und mit dem Spiel. Und natürlich fehlt da auch ein bisschen die Hoffnung natürlich, ne? Wenn man mit 9 Toren auswärts verliert im Viertelfinalspiel gegen, ja, gegen eine sehr gute Mannschaft, qualitativ. Aber dann war der nächste Tag, kann ich mich erinnern, war frei. Und dann, man denkt natürlich nach so Niederlagen enorm viel nach und haben sich schon seine Gedanken gemacht. Ja, aber eigentlich ist immer noch alles möglich. Also ich durfte damals das Jahr mitmachen, als wir die Meisterschaft mit 2 Toren Unterschied gewonnen haben. Da hat auch keiner mit uns geglaubt oder an uns geglaubt. Und dann kann ich mich erinnern, war eine der ersten Ansagen von Philipp am Dienstag dann beim Training, oder ne, Entschuldigung, nicht Dienstag, also der zweite Tag nach dem freien Tag quasi, und als er uns dann ja vorgelebt hat und gesagt hat, Jungs, wir müssen nur jede 6 Minuten 2 Tore aufholen oder 1 Tor und dann ist immer noch alles möglich. Und das war eine harte Woche, weil wir natürlich auch viel selber reflektieren mussten. Wir haben natürlich auch viel Video geguckt, was wir schlecht gemacht haben. Und wir haben richtig viel schlecht gemacht. Und ich glaube, innerlich hat, glaube ich, jeder gebrodelt und wollte es auf jeden Fall besser machen wie im Hinspiel. Und Philipp hat halt jeden Tag gesagt, Jungs, wir schaffen das, wir müssen nur hart arbeiten. Und ich kann mich erinnern, es war schon ziemlich hart. Also wir haben uns schon ordentlich gegen die Köpfe gehauen und es wurde härter gespielt, glaube ich, noch als in dem Spiel, was wir dann abgeliefert haben.
Also ihr habt Wettkampfhärte im Training richtig, richtig aufs Feld gebracht schon.
Genau, und ja, wir wussten natürlich vorher, wenn wir eine Chance haben wollten, dann ja, muss jeder aus der Komfortzone raus und jeder muss noch mehr machen und noch härter spielen. Und glücklicherweise hatten wir natürlich auch Schiedsrichter, die das auch teilweise zugelassen haben. Ich glaube, natürlich, ich glaube, Pet hat eine rote Karte bekommen, Dula, glaube ich, auch in der ersten Minute eine 2-Minuten-Strafe bekommen. Aber ich glaube, das hat gewirkt bei Montpellier, weil ich glaube, die waren schon ziemlich beeindruckt davon, wie wir in der Deckung spielen. Und ja, dann hatten wir natürlich dann auch am Ende eine Menge Glück gehabt, dass wir das Spiel überhaupt mit einem Torunterschied oder einem Tor mehr geworfen noch gewonnen haben.
Aber gab es denn innerhalb der Mannschaft, also du hast gesagt, du hast schon am nächsten Tag angefangen zu überlegen, zu denken, ja, vielleicht geht es. Dann hatte Philipp ja diese Formel, mit der er es quasi mental klein gerechnet hat, den Rückstand so ein bisschen. War gleich zu spüren, dass alle schon so diesen jetzt erst recht Moment hatten, oder musste sich das auch innerhalb der Mannschaft erstmal so ein bisschen, weil es haben ja auch noch Menschen nicht genau diese 2-Tore-Meisterschaft, die ihr noch rausgeholt habt, erlebt. Und wenn man sowas vielleicht noch nicht erlebt hat, ist es vielleicht auch schwer dran zu glauben, oder?
Das Gute war halt, dass viele Leute das einfach vorgegeben haben. Also gerade die alten Spieler und auch viele junge Spieler. Und es gab halt nur einen Weg. Und wenn irgendeiner nicht mitgezogen hätte, dann hätten wir das wahrscheinlich auch nie geschafft. Und wie wir schon gesagt haben, jeder musste aus der Komfortzone raus. Und in der Woche, wenn man ja beim Training dabei war, dann hätte man auch gesehen, dass alle unbedingt wollten, egal wer es war und ob es Philipp war, Sprengi war, Viktor oder wir Spieler. Auch Memel war unser Betreuer, der war angespannt ohne Ende und war sauer. Ich glaube, wenn man ihm einen Ball gegeben hätte, hätte er auch noch gespielt. Also von daher, es war schon eine harte und eine besondere Woche. Und wenn man hinterher merkt oder dann 2 Tage nach dem Montpellier, nach dem Rückspiel sieht, was man erreichen kann, wenn man möchte, dann denkt man, ja, warum macht man das nicht immer so, ne? Aber ja, so ist Handball. Das ist halt nicht immer einfach.
Hat das bei euch in der Mannschaft nochmal was freigesetzt, jetzt auch für das nach vorne Gerichtete, was noch kommt?
Ja, es war auf jeden Fall eine Lehrstunde für uns. Also wenn man sieht, was wir erreichen können, wenn wir wollen oder wenn wir die richtige Einstellung haben und parallel zu sehen, das Hinspiel in Montpellier, dann, ich glaube, das bleibt im Hinterkopf. Und wir werden jetzt auch dafür zusehen, dass wir auch nicht mehr irgendwie in irgendeine Phase runterfallen, um unter das Niveau von Montpellier zu kommen. Ich glaube, das ist so gebrandmarkt, weil da war so viel auf dem Spiel natürlich. Ne? Wir haben eine überragende Vorrunde gespielt, wir waren Erster, wir haben eine Runde übersprungen und dann liefert man so ein Spiel in Montpellier ab. Und das zeigt meinem Handball, wie viel möglich ist, wenn man halt nicht mit der richtigen Einstellung reingeht.
Du hast auch nach dem Rückspiel dann gesagt, man hat gesehen, dass wir doch eine Mannschaft sind. Und ich erinnere mich auch, wir haben schon mal ein längeres Interview in dieser Saison geführt. Das war direkt nach dem Pokal aus gegen Wetzlar. Da hast du gesagt, wir sind noch keine Mannschaft. Was ist dieses Mannschaft? Ist das genau das, was ihr dann im Training aufgebaut habt? Oder wie würdest du das definieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vielleicht immer eine Floskel zu sagen, man ist eine Mannschaft oder man ist keine Mannschaft. Aber gerade so Spiele wie das Rückspiel in Montpellier, das ist so eine Phase, wo man ja noch enorm zusammenschweißt. Also wenn man so Glücksgefühle hat, wie auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 2 Toren, irgendwie ist das dann irgendwie was Besonderes. Und das motiviert natürlich, um weiterzumachen, um erfolgreich zu sein. Und ich hatte mal gesagt, dass wir vielleicht keine Mannschaft sind. Wir harmonieren alle gut zusammen, aber vielleicht ist Harmonie manchmal auch nicht so gut in so einer großen Gruppe, weil die angesagte Woche, die wir hatten, da waren wir halt, wir hatten schon in der Kabine Spaß, aber auf dem Spielfeld, da ging es ordentlich zur Sache. Und ja, da muss man das jetzt hinbekommen, dass man Freunde sein kann, aber nicht beim Training vielleicht.
Was ich mich ja angesichts dieser Härte auch im Spiel dann gefragt habe, deine Kids, die gucken doch zu, oder?
Die gucken tatsächlich auch zu, ja.
Wie erklärst du denn denen, wenn sie Papa da sehen, wie der da zu Werke geht, dass sie eigentlich niemanden hauen und schubsen dürfen?
Ja gut, die können das schon mittlerweile gut unterscheiden, ob das privat ist oder ob das Handball ist. Paul muss sich vielleicht ein bisschen bändigen in seiner Kleingruppen-Handballgruppe, aber eigentlich im Großen und Ganzen verstehen die das schon. Und natürlich haben wir auch hart gespielt und vielleicht manchmal vielleicht ein bisschen über die Grenze hinaus, aber das ist ja das Schöne am Handballsport, man möchte ja nie jemanden verletzen. Also man möchte hart spielen, aber man spielt ja oft auch nicht unfair. Und wenn man halt unfair spielt, dann kriegt man auch eine 2-Minuten-Strafe verdientermaßen. Und ich finde, allgemein hat sich der Handball ja so entwickelt, dass kleine Fouls manchmal hoch bestraft werden. Also das Spiel ist unglaublich schnell geworden und ist auch darauf hinaus, dass man halt viele 2-Minuten-Strafen rausholen soll. Kann man halt nicht mehr so wie mit früher vergleichen, aber das Spiel gegen Montpellier war jetzt irgendwie, ja, war wieder wie in alten Zeiten. Ne? Man kann hart spielen, man muss natürlich hinten oder vorne auch einstecken können dann natürlich, aber ich finde, auch wenn es hart war, unfair war es auf jeden Fall nicht.
Nächste Rubrik ist auch eine sehr traditionelle Rubrik bei uns.
Zebra des Monats.
Merle und ich verraten uns vorher nie, wen wir ausgesucht haben, zählen immer 3, 2, 1 runter und sagen es dann, aber vorweg hast du ein Zebra des Monats aus deiner Mannschaft, was du küren würdest, oder darfst du dich auch selbst nennen?
Ne, das würde ich niemals machen, aber ich finde, dass Erik aktuell und Skippy vielleicht, wenn ich 2 aussuchen dürfte, also gerade in den jungen Jahren, auch Erik in den Champions League-Spielen, wie viel Verantwortung er übernommen hat, auch schon in Berlin, für mich schon Erik und Skippy vielleicht so als zweite Wahl, weil er war ja auch verletzt, ne? Also von daher, Erik hat durchgespielt.
Gute Überlesung. Okay, dann zähl uns mal runter.
3, 2, 1. Patrick Wienzek.
Schleimer.
Ich habe an anderer Stelle schon so viel Ärger dafür bekommen, als ich den anwesenden Gast nicht genommen hatte. Und ich habe dich auch dieses Mal nicht genommen, weil du jetzt hier bist. Aber ich darf, glaube ich, einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns nämlich zufällig getroffen an dem Abend nach dem Montpellier-Rückspiel. Darf ich sagen, wo? Ja, wir haben uns im Dönerladen getroffen. Jeder ich habe mir einen Döner geholt und du hast dir bestimmt nur ein Wasser aus dem Kühlschrank genommen.
Ja, bestimmt nur ein Wasser.
Ich glaube, so war das. Ja. Genau. Und ich habe dir auch da schon einmal meinen imaginären Hut gelupft und gesagt, dass ich sehr, sehr beeindruckt war von dem Rückspiel. Und habe dann nochmal ein bisschen geguckt und gegraben. Auch in dieser Saison wieder kein Spiel verpasst. Du stehst jetzt beim THW insgesamt bei 589 Spielen jetzt, 1444 Tore, aber das ist ja jetzt für diese Wahl alles gar nicht relevant, aber ich finde diese Abwehrarbeit und diese Kraftleistung, dieses Energiewunder, was ich manchmal erwähne, das war auch in den letzten Spielen, finde ich, sehr beeindruckend und ganz, ganz, ganz besonders in diesem Rückspiel. Und ich finde, dass diese beiden Viertelfinals sowieso in diesem Monat irgendwie alles überstrahlt haben. Und darum ist meine Wahl auf Patrick Wienzek gefallen.
Und ich habe es ganz clever gemacht. Ich habe nämlich im letzten Monat Patrick gewählt und meine eigene Regel für mich selbst ist niemals hintereinander zweimal. Und deswegen bin ich bei Erik gelandet und eigentlich hat Patrick dazu schon alles gesagt. Ich finde es besonders beeindruckend, wie der, also egal, ob man sich die Statistiken anguckt, dann zweimal Topscorer in diesen beiden Viertelfinalspielen, dann auch die 7 Meter übernommen, als Niklas Ekberg schwächelte. Und auch wenn man sieht, wie sein Saisonverlauf war, ne, der hat es ja auch nicht immer leicht gehabt und hatte die ein oder andere Form Delle. Und jetzt in den Spielen dann da zu sein und das in dem jungen Alter, das ist schon beachtlich. Schön, dass wir uns fast einig sind.
Fast, ja. Das stimmt. Aber wir waren uns schon ein paar Mal einig. Ich finde, wir sollten anstreben, das demnächst nochmal einmal zu schaffen, uns einig zu sein beim Zebra des Monats. Vielleicht haben wir da ja auch jede Menge Faktoren, die wir nach dem Champions League Final fordern, zu Rate ziehen können. Nächste Rubrik, eine Rubrik, die wir selten haben.
Traumtor.
Und da haben wir schon im Spiel, als wir es gesehen haben, gesagt, dass es unser Tor des Monats, unser Traumtor. Es fand auch direkt vor unserer Nase statt. Es war nämlich im Rückspiel gegen Montpellier.
Weißt du, welches wir meinen?
Es sind viele Tore gefallen, aber ich muss sagen, ich war manchmal so im Fokus, ich habe gar nicht mal alles mitbekommen, glaube ich. Oder im roten Bereich.
Du warst auch nicht in der Nähe, in meiner Erinnerung jedenfalls. Es war in der 26. Minute, das 14:10 durch Nikola Willig. Da ist er an den Kreis eingelaufen, bekam von Harald Reinkind den Pass und hat sich dann sehr elegant im Laufduell mit Valentin Port rumgedreht und hinter seinem Rücken den Ball in irgendeiner Form in dieses Tor buxiert. Und das in einer schnellen Bewegung, die man eigentlich gar nicht erst, also ich musste schon noch live mir die Zeitlupe noch einmal angucken, um zu verstehen, wie das Ding da reingegangen ist.
Aber ich glaube, Nico, kann ich mich erinnern, der hat ja öfter solche Momente, wo er den Ball noch hinter den Rücken wirft. Also ich habe, glaube ich, jetzt 3, 4 schon aktuell, glaube ich, nur allein in diesem Jahr.
Ja.
Aber das habe ich nicht mehr im Kopf.
Aber probierst du das nicht auch manchmal? Ich sehe das bei dir, glaube ich, auch manchmal oder bei euch Kreisläufern.
Ja gut, wir haben halt oft den Körperkontakt und dann ist manchmal natürlich schwierig, je nachdem wie der Körper gerade steht, noch einen vernünftigen Wurf drauf aufs Tor zu bekommen. Im Zweifel hofft man natürlich, dass man sowieso einen 7 Meter bekommt in der Phase und von daher kommen bei uns, glaube ich, auch öfter diese Würfe zustande. Und natürlich auch für den Torhüter immer schwer zu sehen, wie der Ball überhaupt fliegt.
Ja, mein Gefühl ist sowieso, der Trend geht auch zur Pirouette grundsätzlich. Ne? Also auch Nico ist da ja so ein Matthias Gissel ist sonst auch so ein Fall. Also das scheint nochmal so ein...
Hast du einen Beach-Handball-Move?
Ja, stimmt, genau.
Hast du ein persönliches Traumtor irgendwie? Eins, oder was du selber erzielt hast oder eins von jemand anderem aus allen möglichen Jahren in der Vergangenheit?
Also ich erinnere mich nicht so an Tore, muss ich sagen. Also ich kann mich letztes Spiel gegen Wetzlar erinnern, als Erik gefühlt 2 Meter von neben mir einen Schlagwurf mit 140 km/h unter die Latte genagelt hat. Und so Sachen bleiben mir eher im Kopf, aber nicht irgendwelche Dreher oder Heber oder Leger oder...
Oder Albtraumtor, ne, wovon man noch träumt, weil man es auf jeden Fall, weil es ganz fürchterlich ist.
Ja, Albtraumtor hatten wir auch gegen Hamburg in letzter Sekunde. Also das bleibt auch im Kopf natürlich.
Ja. So ist es.
Auch das ist wieder eine gute Überleitung in Hamburg. Die nächste Rubrik ist nämlich der
Tellerrand.
Da gucken wir nämlich immer mal ein bisschen jenseits vom THW oder vom Handball. Und in diesem Fall muss der Blick nur so ungefähr 100 Kilometer weiter nach Süden gehen. Da tut sich aktuell ein bisschen Unrühmliches bis Tragisches. Der HSV stand jetzt ohne Lizenz für die nächste Saison da, weil er eine angemahnte Liquiditätslücke zu spät geschlossen hat. Jetzt liegt der Fall beim Schiedsgericht und das könnte die Entscheidung der HBL noch kippen. Also es sind noch nicht de facto alle Lichter aus. Wann die Entscheidung fällt, ist derzeit unbekannt. Das heißt, es gibt jetzt gerade viele Fragezeichen. Ohne da jetzt zu tief in die Details reingehen zu wollen, die wir, glaube ich, alle nicht den allertiefsten Einblick haben. Aber es ist natürlich ein Riesending, was in der Bundesliga gerade diskutiert wird, was die Handballwelt in Deutschland bewegt. Mit welchen Gedanken und Gefühlen begleitest du sowas?
Ja, immer ein schwieriges Thema, auch für mich persönlich. Ich habe eine Zeit gehabt bei TuS im Essen damals, wo wir leider auch insolvent gegangen sind. In Gummersbach lief das finanziell auch nicht so gut und die letzten Jahre waren wir auch ziemlich verwöhnt, weil halt auch irgendwie alles immer gut ablief. Jeder hat die Lizenz bekommen ohne Auflagen und Und von daher, wie du schon gesagt hast, man kennt halt die Einzelheiten nicht und warum das zustande kommt. Und wenn man wirklich annimmt, dass sie die Unterlagen zu spät angenommen haben, dann ja, ist natürlich trotzdem der Fehler auf HSV-Seiten natürlich, ne? Weil es gibt eine Deadline, die eingehalten werden muss. Und wenn die dann sagen, oder wenn Hamburg jetzt sagt, ja, wir haben die Unterlagen eventuell eine Stunde zu spät abgegeben, dann ist es ja trotzdem zu spät. Und wenn sie das durchgehen lassen sollten, dann werden andere Mannschaften die nächsten Jahre vielleicht auch kommen und sagen, ja, aber der HSV hat das ja damals auch gehabt, warum kriegen wir keine Sondergenehmigung? Und da, aber so weit will ich mich auch nicht aus dem Fenster werfen. Also ich kenne die ganzen Regularien nicht, ich kenne den Hintergrund nicht und von daher kann man natürlich drüber philosophieren, aber auf den Punkt wird man ja auch nicht kommen.
Ja, aber es gibt für mich so zwei Ebenen in dieser Geschichte. Und es gibt halt einmal diese sportliche Leistung mit einem Kader und mit Spielern, die da ja auch gar nicht involviert sind in Finanzgeschicke eines Vereins, die natürlich auf dem Feld alles geben und für nichts was können. Und dann gibt es eben diese administrative Ebene, die ja auch von der HBL dann angemahnt wurde, wo es dann hieß, ja, zur Erstliga-Zugehörigkeit gehört es dann aber auch eben einen Verein so reif zu führen, dass dann eben auch Deadlines eingehalten werden. Aber für den Handball doch unterm Strich war wieder kein gutes Bild, oder? Dass man so abgibt, gerade in Hamburg, wo schon zum zweiten Mal in 10 Jahren
passiert. Ja, das ist so tragisch, ne? Dass Hamburg ja auch diese Vergangenheit hat mit, ich glaube, es war Anfang 16, ne? 2016, als schon mal der Gang dann in die Niederung des Handballs angetreten werden musste. Jetzt könnte es auch in der Hamburg-Liga, also in Liga 5, enden. Beziehungsweise dann in Liga 4, weil die da den Startplatz für die eigene U23 haben. Aber es wirft auf jeden Fall kein gutes Licht. In erster Linie erstmal auf den HSV, würde ich sagen.
Ja, und man, also sollten sie jetzt die Lizenz nicht bekommen und wieder da unten anfangen müssen, fällt es mir persönlich ganz schwer, mir vorzustellen, dass das noch ein drittes Mal hochzuziehen geht, da, weil das Restvertrauen, das man noch hatte, das hat man sich ja nun auch wirklich mit guter und solider Arbeit wieder erarbeitet. Und
da hängt jetzt auch sehr viel dran, ne? Also ich weiß, dass natürlich Erlangen und der Bergische HC genau hinschauen, weil die eventuell ansonsten verschont blieben von einem möglichen Abstieg. Genauso ergeht es in Liga 2 dem TuS Finnhorst, der dann durch diesen Domino-Effekt vielleicht auch verschont bleiben könnte und dann kommt Liga 3 und das ist auf jeden Fall nicht schön. Jetzt wird schon gemunkelt, ob dann eventuell ansonsten, wenn das alles sich mit dem Schiedsgericht zu lange hinzieht, ob es dann eventuell eine Bundesliga mit 19 Mannschaften in der nächsten Saison geben könnte. Weil
da freut
das
sich das Energiewunder.
Ja, da freut man sich, genau, weil ja in einem olympischen Jahr auch nicht die Termine sowieso schon alle eng sind. Ja, es ist auf jeden Fall nicht schön.
Und gerade für Toto tut es mir unglaublich leid, wenn man guckt, mit welchem Kader er die letzten Jahre gespielt hat, mit Spielern, die halt auch aus der eigenen Jugend kommen. Natürlich auch einige aus Altenholz oder von uns auch gekommen. Und ja, umso trauriger natürlich, ne? Weil die haben enorm viel geschafft, haben jetzt auch gegen uns den Punkt geholt und sind immer im Mittelfeld der Liga und immer und haben relativ wenig mit einem Abstieg zu tun. Von daher, ja, umso trauriger. Und ich glaube, falls sich das wirklich entscheiden sollte, dass sie keine Lizenz bekommen, dann sind natürlich auch viele Spieler, die jetzt kurz vor Saisonende dastehen und auch gar nicht wissen, wie es überhaupt weitergeht mit denen.
Ja, und da sagtest du ja schon, kannst du so ein bisschen nachempfinden auch. Ne? Tauscht man sich dann auch aus, mal vereinsübergreifend, beziehungsweise sind ja auch ein paar, ich weiß nicht, Plasenko, Laskovic ist ja, und eben Todo Jansen hat auch mal dann in Kiel ausgeholfen, man kennt sich also, nehme ich an, ganz gut.
Also Dula hat natürlich mit Lanz ziemlich viele Kontakte und er liebt den Verein ja auch immer noch. Ne? Er hat ja auch viele schöne Jahre da gehabt und er kriegt natürlich auch Informationen, die er wahrscheinlich auch nicht alle sagt, aber ja, natürlich kriegt man dann einige Infos mehr vielleicht, aber damit kann man ja auch nicht viel anfangen.
Vor dem THW-Spiel hatte ich noch mit Martin Schwalb gesprochen, ehemaliger HSV-Trainer, auch sehr bekannte Figur, jetzt Vizepräsident. Und der hat noch ein bisschen Euphorie gebremst und hat gesagt, na, nicht von Europa reden. Das ist noch ein Schritt, der kommt erst in 1-2 Jahren. Da sind wir noch nicht nah genug dran, da sind wir noch nicht gut genug aufgestellt. Und auf einmal kommt dann so ein Knall und jetzt geht's eventuell in Richtung Hamburg-Liga. Das ist schon traurig auch auf eine Weise.
HSV-Zukunft, also so offen wie lange nicht. Dann lass uns aber stattdessen mal lieber in die Kieler Zukunft gucken.
Glaskugel.
Wollen wir erstmal mit dem, was am dichtesten dran ist in unserer Zukunftsrubrik starten, also dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel?
Ja, also mich würde interessieren, wie es in deinem Kopf so vorgeht, wenn man jetzt so ein Final Four vor der Brust hat. Wie schafft man sich dann noch für all die anderen Aufgaben, die vorher noch kommen, also für Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Gummersbach, in Melsung und so weiter zu motivieren und denen auch die Bedeutung beizumessen, die sie haben?
Also das ist überhaupt gar kein Problem, sich dafür zu motivieren, weil ich glaube, wir haben jetzt in der Saison so viele Spiele gehabt, wo wir Punkte auch liegen gelassen haben, wo wir nicht gut gespielt haben und von daher nagt das natürlich an uns und wir wollen am liebsten keine Niederlage mehr dazu bekommen. Und ich glaube, man hat ja auch oft in anderen Sportarten gesehen, dass wenn man sich für ein Turnier, sage ich mal, jetzt qualifiziert hat, dass man vorher vielleicht ein bisschen runterdreht, um dann wieder auf dem Höhepunkt zu sein. Also das geht in den allermeisten Fällen schief. Und von daher sind wir so getrimmt und so eingestellt, dass jedes Spiel auch ein Endspiel für uns ist. Und von daher werden wir für die nächsten Spiele keine Motivationsprobleme haben, weil hört sich jetzt wahrscheinlich auch langweilig an für Reporter, aber man schaut halt wirklich von Spiel zu Spiel.
Noch nie gehört,
das ist überhaupt nicht langweilig.
Natürlich weiß man im Hintergrund, irgendwann kommt das Final Four, aber wie gesagt, wir haben jetzt immer noch entscheidende Wochen und sind ja auch schöne Spiele. Gegen die Löwen sind immer schöne Spiele, gerade zu Hause, dann Pfingstmontag gegen Göppingen und dann noch in Melsung, wo wir das Heimspiel verloren haben und noch zu Hause gegen Leipzig. Also es sind noch Spiele, die ordentlich Brisanz haben und wo wir unglaublich fokussiert und motiviert und mit voller Einstellung reingehen werden.
Und ist es trotzdem schon so ein taktischer Testlauf oder geht das nicht, weil die gegnerischen Mannschaften auch einfach natürlich nicht mit dem FC Barcelona zu vergleichen sind, gegen den ihr nun im Halbfinale spielen werdet?
Nee, also wir werden wahrscheinlich auch im Training schon einige Sachen einstudieren, die wir auch gegen Barcelona vielleicht machen werden, aber im Vordergrund stehen wirklich die Spiele zu gewinnen und jedes Spiel ist schwierig und jedes Spiel hat auch so seine Eigenheiten und wie gesagt, wir wollen die Spiele gewinnen, aber wir werden wahrscheinlich auch viele Sachen ausprobieren. Also wir haben jetzt 4-6-0 gespielt. Wahrscheinlich werden wir auch andere Abwehrvariationen sehen die nächsten Wochen im Training sowieso. Und von daher, also meine Einstellung ist ganz klar, wir wollen alle Spiele bis zum Ende der Saison gewinnen natürlich. Ne? Aber die Bundesligaspiele sind genauso wichtig wie die Champions League-Spiele. Vielleicht haben die nicht die Bedeutung natürlich, aber für unsere Zuschauer, für unsere Fans und für uns selber ist das enorm wichtig, dass wir die Spannung hochhalten.
Wie sehr ist es für dich ein versöhnlicher Abschluss dieser Saison, dass in einer Spielzeit, in der es ja wirklich viel auf und ab gegeben hat und viel Murks auch, über den man dann reden musste und verpasste Titelchancen, dass jetzt am Ende nochmal so ein alles überstrahlender Höhepunkt kommt? Barcelona im Halbfinale, die Chance auf ein Titelgewinn ist doch noch da?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Jahr haben wir uns alle anders vorgestellt natürlich, auch im Pokal früh rausgefallen, in der Liga schon lange nicht mehr oben mit angreifen und natürlich war das jetzt enorm wichtig, dass wir das geschafft haben, immerhin eine Chance zu haben und ich war schon ein paar Mal in Köln dabei und ich weiß, wie viel das beflügeln kann und ich glaube, das war auch für uns, für den Verein enorm wichtig, dass wir das geschafft haben. Unabhängig finanziell gesehen oder sonstiges, aber ich glaube, wir haben halt den Anspruch, wir wollen halt überall mitspielen, aber es gibt halt auch mal Jahre, wo wir vielleicht auch mal keinen Titel gewinnen und ich glaube, so ein Jahr hatten wir vielleicht dieses Jahr oder ich hoffe dieses Jahr und die nächsten Jahre werden wieder anders aussehen, aber für uns, für den Verein war das schon enorm wichtig, dass wir das geschafft haben, dass wir noch einen Höhepunkt am Ende der Saison haben.
Hättest du lieber im Halbfinale gegen eine andere Mannschaft gespielt?
Also im Endeffekt ist mir das auch relativ egal, gegen wen wir da spielen. Alle Mannschaften, die da sind, sind schwierig zu bespielen. Und bei so einem Final Four als Underdog hinzureißen, ist vielleicht auch mal nicht so verkehrt. Und von daher nehmen wir die Rolle schön an. Und
du würdest also sagen, ihr seid der Underdog?
Also ich glaube, dass natürlich Barcelona Titelträger Nummer 1, Magdeburg amtierender Champions-League-Sieger und Aalborg haben wir dieses Jahr nicht einmal geschlagen. Von daher kann man sagen, wir sind der Underdog.
Und ihr habt auch mit allen noch so eine kleine Rechnung offen, ne?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Naja, gut. Magdeburg wird wahrscheinlich euch den Meistertitel klauen. Barcelona sowieso immer. Und Aalborg, wie gesagt, auch noch nicht geschlagen. Und Niklas Landin wäre vielleicht nochmal ein besonderer Reiz, oder?
Irgendwie hat alles seinen Reiz bei dem Turnier, aber ja, wie gesagt, wir freuen uns auf das Event und wir werden alles da reinhauen, dass wir unser erstes Spiel gewinnen. Und wer die Gegner sind, das ist im Endeffekt auch egal. Also ich finde, alle Mannschaften, die dabei sind, sind Top-Mannschaften mit überragenden Spielern. Und von daher ist mir das auch egal. Wir sind dabei und das ist wichtig.
Wie blickst du auf das, was danach kommt? Über die Saison haben wir eben schon gesprochen. Welche Lehren zieht man daraus? Es gibt hier und da Änderungen. Also ein Emil Madsen kommt für den rechten Rückraum. Niklas Ekberg geht, aber es ist jetzt kein kompletter Umbruch. Einfach nur punktuelle Veränderungen. Aber ja, was muss man vielleicht für Lehren ziehen aus dieser Saison? Gerade auch in einem olympischen Jahr, wo die Körner auch nicht mehr werden zum Ende hin.
Die Qualität werden wir in der Mannschaft haben, aber wie du schon gesagt hast, wir müssen das halt hinbekommen, dass wir viele gute Phasen haben, also dass wir auch die vom Kopf her und von der Bereitschaft her am liebsten so arbeiten wie die Woche gegen Montpellier, wo wir in der Kabine Freunde sind und außerhalb des Spielfelds oder auf dem Trainingsfeld halt uns gegenseitig angiften. Ich glaube, wir müssen da irgendwie eine gesunde Mischung hinbekommen, dass vielleicht nicht alles immer gut ist, sondern auch mal schlecht ist und dass man sich dann auch wieder rauskämpfen muss. Und wir werden viele Spieler dabei haben, die dieses Jahr auch bei uns miterlebt haben. Und ich hoffe, dass jeder in seinem Kopf hat, ja, was passieren kann, wenn man mit dem Kopf nicht dabei ist. Und von daher ja, hoffe ich, war uns das ja eine Lehre.
Wie sehr beschäftigt denn dich als Spieler, der ja hauptsächlich auf dem Feld liefern soll, der aber auch einfach schon so lange hier ist und irgendwie ja ein Gesicht dieses Vereins und sich, glaube ich, auch, so wie ich dich kenne, sehr damit identifiziert. So dieses Gesamtkonstrukt THW Kiel auch, also sowohl was vielleicht auch die Wahrnehmung von den Fans angeht, du sagtest eben, hast mit einem Halbsatz Finanzen erwähnt, ja, wie sehr beschäftigt dich das und wie sehr, ja, geht dir das dann vielleicht auch nahe, wenn es mal nicht so gut läuft?
Ja, unglaublich nah. Und wir haben davon einige Spieler, die ja, die nach Niederlagen wirklich ein paar Tage zu Hause sind und erstmal drüber nachgrübeln und sagen, ja, hat man überhaupt das Richtige gemacht oder nicht. Und ja, ich persönlich, wenn ich nach einer Niederlage nach Hause fahre, dann bin ich gefühlt 2 Tage nicht ansprechbar. Und da tun mir manchmal die Kinder auch leid, weil ich dann innerlich brodel und ja, bei jeder Kleinigkeit quasi ja nicht ausraste, aber irgendwie genervt bin von vielen Sachen. Und ja, es geht natürlich immer nah. Also man will halt immer gewinnen und immer gewinnen. Und viele Jahre hatten wir natürlich auch in Kiel, wo man noch viel gewonnen hat und viele Titel am Ende auch geholt hat. Und wenn man so ein Jahr hat wie jetzt, im Pokal früh raus und dann noch zu Hause und viele Spiele in der Liga verlieren, dann ja, dann zerbricht man, ich würde nicht sagen, man zerbricht nicht, aber man ist schon ziemlich schlecht gelaunt in der Phase. Und das geht dann nicht nur in der Kabine so, das ist dann auch in der Geschäftsstelle so. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt alle zusammen. Und das fällt mir bis heute schwer. Und ich glaube, das werde ich auch nie rausbekommen. Und ich glaube, das ist auch eine Einstellung, die man in Kiel haben muss, weil am Ende möchte man auch alles gewinnen. Und ich glaube, die letzten Jahre, da haben wir auch relativ viel gewonnen. Also wir hatten, ich glaube, die letzten 4 Jahre immer Minimum einen Titel gewonnen, jetzt seitdem Philipp auch da ist. Und von daher ist natürlich das Denken auch ziemlich hoch, ne? Auch der Fans natürlich, dass man jedes Jahr irgendwie einen Titel zu feiern hat. Aber andere Mannschaften wie Magdeburg, wie Berlin, die stocken halt auch auf und haben auch sehr gute Handballer und wirtschaften gut und das Umfeld passt. Und von daher ist irgendwie alles enger zusammengerückt, aber im Kopf bin ich halt immer noch so wie früher, also dass der THW oben steht und immer alles gewinnt. Und das fällt mir aktuell auch sehr schwer.
Und vielen Fans ja auch, ne? Und wie viel oder wie ist deine Strategie da? Bekommt man das auch gespiegelt in direkten Gesprächen? Ihr habt ja wirklich auch viel direkten Kontakt zu Fans und wie, ja, diese Debatten, dann gab es zumindest in Fankreisen mal eine Systemkritik oder eine Trainerkritik und Debatte. Ist das was, was du mitbekommst und wie gehst du damit um?
Also ehrlich gesagt, bis heute lese ich nicht viel Social Media und die Kommentare und weil irgendwie, ja, erstmal interessiert mich das nicht, was Leute schreiben. Also wenn ich den direkten Kontakt habe nach Niederlagen und ein Fan kommt, ja, lief nicht so gut und dann tauscht man sich aus, dann finde ich das irgendwie respektvoller auch, wenn man mir Sachen ins Gesicht sagt. Und ich weiß, meine Frau, die liest dann oft Nachrichten und dann denke ich mir auch immer, Ja, warum schreiben Leute sowas in die Kommentare? Und wenn man in der Halle ist, dann stehen die da und kriegen den Mund nicht auseinander. Mhm. Und das finde ich halt schade. Und klar, kriegt man natürlich mit, wenn man gerade, wenn man schlecht spielt, dass an gewissen Positionen natürlich ja irgendwie schlecht gesprochen wird, auch über Philipp oder Victor oder über einzelne Spieler. Und dann denke ich mir wiederum, aber die letzten Jahre, wenn man überlegt, wie viel Titel man mit den gleichen Leuten geholt hat und dann auf einmal soll, wenn man zwei Spiele verliert, auf einmal alles schlecht sein, dann verstehe ich das Ganze nicht. Und von da halte ich mich mit Social Media, so gut es geht, auch weit weg von. Und reicht ja auch manchmal, wenn man nach dem Spiel was sagt, zu euch oder zum ins Fernsehen, und dann kann man Sachen ansprechen und dann reicht mir das auch. Aber klar, wenn man Spiele verliert, dann wird halt immer viel getuschelt, viel geredet, aber das gehört halt bei unserem Beruf dazu, aber das sollte eine gewisse Linie nicht überschreiten.
Wo siehst du denn dich selbst in der Zukunft? Also wir wissen ja alle, dass du ein ausgesprochener Familienmensch bist. Ihr habt euch hier niedergelassen, habt viele Freunde. Du bist eng verwurzelt mit dem Verein. Dein Vertrag läuft noch bis 25, also jetzt noch eine Saison nach dieser. Blickst du schon mal so innerlich nach vorne? Kannst du uns daran teilhaben lassen oder ist das alles noch streng vertraulich?
Also wenn ich einen Plan hätte, dann würde ich ihn wahrscheinlich schon sagen, weil ich sehr direkt bin und nicht viel in mir halten kann. Aber ja, meine Frau und meine Eltern fragen mich natürlich auch ständig, ja, wie sieht denn dein Plan aus? Und ich sage mir, gut, ich habe noch ein Jahr Vertrag und eigentlich fühle ich mich noch gut, aber in dem Alter kann natürlich immer viel passieren. Und ich glaube, weg von Kiel werden wir nicht mehr gehen. Also egal, was ich mache, da möchte ich schon irgendwie in Kiel bleiben. Meine Kinder gehen hier zur Schule. Meine Frau hat hier eine Arbeitsstelle und ich muss sagen, ich fühle mich auch bei uns im Garten auch ganz wohl. Und ich glaube, es werden ja immer irgendwelche Quereinsteiger gesucht und ja, vielleicht werde ich sowas in Angriff nehmen. Aber ich muss sagen, aktuell, ich kann mir viele Sachen vorstellen, die ich machen kann, aber konkret weiß ich es noch gar nicht. Also ich möchte am liebsten noch irgendwie mal nach meiner Karriere vielleicht mal sagen, wie, dass ich mal 4-5 Monate keine Termine habe, nicht auf irgendwelche Trainingspläne gucken muss oder nicht auf irgendwelche Uhrzeiten gucken muss, sondern einfach mal frei leben kann und mich entfalten kann. Es gibt noch viele Programme in meinem Haus, die ich gerne bearbeiten würde. Also von daher, ja, weiß ich es ehrlich gesagt noch gar nicht, was
muss
ich machen
möchte.
Muss
es denn was mit Handball sein, oder?
Das klang bisher eher nicht so, ne?
Dann bin ich noch zwiegespalten. Also irgendwie habe ich schon Bock, noch beim Handball dabei zu bleiben, aber irgendwann möchte man auch wieder Wochenenden haben oder möchte mal Feiertage genießen. Und das war natürlich ein Privileg, dass man Handballprofi sein kann und man verdient natürlich auch gutes Geld und man kann sich viel aufarbeiten dafür. Und aber natürlich das Wichtigste, was fehlt, war halt irgendwie auch mal die Feiertage mit der Familie zu verbringen. Also ich habe, glaube ich, die letzten 15 Jahre einmal oder zweimal Weihnachten mit meinen Eltern verbracht gefühlt. Und das sind so Sachen, die man irgendwann auch mal nachholen möchte. Und von daher wünscht man sich irgendwie auch doch schon mal, so wie im Umfeld, auch bei mir, auch mal Wochenenden zu haben oder mal 2 Wochen am Stück, auch mal in den Herbstferien oder im Frühjahr irgendwo hinzufahren. Also das stelle ich mir schon relativ gut vor.
Denk noch mindestens mal irgendwann ein Sabbatical.
Möglich.
Oder Handball-Nachwuchscoach in Teilzeit oder irgendwie sowas. Na, aber dann sind die Wochenenden wieder weg, noch mehr.
Wahrscheinlich. Schwierig. Also vielleicht bei uns bei Eidertheim Mäusli vielleicht eine kleine E-Jugend oder F-Jugend, wo man vielleicht 2-mal die Woche in der Halle steht. Sowas kann ich mir gut vorstellen, aber nicht. Was anderes noch nicht.
Aber erstmal wird ja auch mindestens ein Jahr noch gespielt, offensichtlich.
Oder länger.
Oder länger.
Oder länger. Das weiß man nicht.
Genau.
Ich sag's nochmal, es sind ja jetzt schon 589 Spiele für den THW und 1444 Tore, die bei dir ja auch noch ganz oft mit einem guten Zweck für die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums verbunden sind. Insofern, da werden noch viele kommen. Und so jemanden lässt man ja auch nicht leicht gehen. Also vielleicht kommt noch 1 oder 2 Jahre hinten dran.
Möglich, aber man möchte ja auch irgendwie seinen Abgang so gestalten, dass man das auch vernünftig hinbekommt. Also noch irgendwie nur wegen dem Namen halber noch mal 1-2 Jahre zu spielen, das ist auch nicht mein Anspruch und das ist auch nicht der Anspruch vom THW, glaube ich.
Das muss dann schon mit voller Kraft sein.
Richtig.
Erstmal kommt ja noch das, worüber wir jetzt ausgiebig gesprochen haben. Bis zur nächsten Folge am 11. Juni ist die Saison komplett abgewickelt.
Dann können wir einen Blick in den Rückspiegel werfen.
Genau. 3 Heimspiele in der Bundesliga, 2 Auswärtsspiele und das große Final Four in Köln am 8. und 9. Juni. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf dem Laufenden halten bei unserem Newsletter, schwarz auf weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag um 15 Uhr. Fragen und Anregungen nehmen wir auch gerne entgegen unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de per E-Mail. Und wenn wir uns beim nächsten Mal treffen, Merle, dann ist das die letzte Ausgabe des Podcasts mit dir.
Stimmt, ich hau schon wieder ab.
Merle haut ab, Merle verlässt uns.
Der Podcast wird mir fehlen, wie vieles. Aber ich bin auch sehr gespannt auf das, was dann kommt. Und ich bin mir sicher, ich werde nach wie vor viel Handball gucken, viel THW gucken. Und dann aber in einer anderen Rolle.
Und was wäre schöner, als wenn wir im nächsten Podcast über den Champions-League-Sieg sprechen konnten?
Das wäre ein krönendes Ende. Definitiv.
Vielen Dank, Patrick.
Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Uns auch.
Definitiv. Es war uns eine Ehre. Wir wünschen erstmal allen einen guten weiteren Saisonverlauf. Viel Spaß in Köln. Insbesondere dir.
Drücken die Daumen fürs Knie und für die nächsten Spiele.
Und sagen bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.